Ja, liebe Gäste, liebe Geschwister, auch von meiner Seite möchte ich euch heute Morgen nochmal ganz herzlich begrüßen. Auch wenn es technische Schwierigkeiten gibt, wie jetzt gerade eben, und auch Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben immer haben, umso wichtiger ist es, dass wir das beherzigen, was wir heute Morgen auch in diesen Liedern gesungen haben. Drei Lieder haben wir gesungen. Einmal ging es um das Zentrum, dass Christus das Zentrum unseres Lebens ist. Auf der anderen Seite, beim zweiten Lied, ging es darum, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich nach dir, o Herr. Dass wir diese Sehnsucht an Christus wirklich in unserem Herzen behalten. Und das können wir, indem wir auf ihn sehen, wie wir gerade in dem letzten Lied gesungen haben. Okay. Wieder technische Schwierigkeiten, aber. Bevor ich anfange, möchte ich einfach noch mal ganz kurz mit uns beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte dir jetzt einfach Danke sagen für diese Möglichkeit, jetzt auf dich zu hören. Und darum möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass ich das weitersage, was du wirklich willst und nicht das, was ich will. Gebrauche du doch das einfach und sprich du unsere Herzen an. Hab Dank. Amen. Ihre Namen klingen nett, niedlich, manche gar infantil. Engelwerk, Marienkinder, Werk Gottes. Doch die Inhalte, die sich hinter der vermeintlich harmlosen Fassade verbergen, sind alles andere als unschuldig. Fundamentalistische, sektenähnliche Gemeinschaften der katholischen Kirche und auch bei den Protestanten predigen einen rigiden Wertkonservatismus, wenden sich gegen die nach ihrer Ansicht zu liberalen Führungsspitzen ihrer Kirchen. Sie begreifen sich als wahre Gläubige, als auserwählte Elite. Soweit ein Auszug aus dem Spiegel, den man mal vor einiger Zeit hat lesen können. Das Schlimme, liebe Geschwister, liebe Gäste, bei dem Ganzen ist, dass hier in der Folge alles komplett über einen Kamm geschert wird. Auch jene, welche das Wort Gottes für wahr halten, für inspiriert halten. Und die werden einfach damit eingeschlossen. Gläubige, ja Gläubige, welche die Botschaft Gottes wörtlich nehmen, als wahr ansehen, werden als Fundamentalisten angesehen und dabei irgendwie auch in die gleiche Schublade wie radikale Islamisten reingeschoben. Auch der Apostel Paulus warnt uns heute vor falschen Lehren. Doch im Gegensatz zum Spiegel hat er hier eine ganz klare Sicht. Wer eine Bibel hat, der kann den Text für heute mal aufschlagen. Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. Da heißt es: So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist das Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches, und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke, Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist. Nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung dient zur Befriedigung des Fleisches. Ich lege das mal kurz hier hin. Oh, ein bisschen Platzproblem, einen Moment. So. Also gut, ich muss gestehen, wo ich mich mit diesem Text jetzt beschäftigt habe, also ich hätte wahrscheinlich einen anderen, nicht unbedingt diesen Text ausgewählt, wenn ich jetzt wählen hätte dürfen. Viel lieber wäre mir was gewesen, sage ich mal, wo man einfach die Gemeinde mit erbauen kann, wo man einfach was mitgeben kann. Aber wie es so ist bei einer fortlaufenden Betrachtung und wie jetzt in diesem Fall bei dem Kolosserbrief, muss man sich halt auch mit solchen Texten beschäftigen. Und ich sage jetzt mal so, das ist auch gut so, denn die Bibel besteht ja nicht nur aus Erbauung, sondern sie besteht auch aus Ermahnung und aus Lehre, und das wird heute leicht vergessen. Paulus warnt die Galater, und diesen Text kann ich, passt sehr gut auch zu dem heutigen, heißt es in Galater 1, die Verse 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lässt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es jetzt noch einmal. Wenn jemand etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Mein Wunsch heute Morgen ist es, dass ich nicht zu Menschen rede, sondern Gott zuliebe und sein Wort einfach wirklich in Wahrheit weitergebe. Das ist mein Anliegen auch für heute Morgen. Der Apostel Paulus, der spricht in dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefs insgesamt 5 Dinge an. 5 Dinge, vor welchen er die Gläubigen warnt. So warnte er im Vers 4, niemand verleite euch. Und da ging es um Überredungskünste, um Leute mit rhetorischen Fähigkeiten, die einfach Einfluss auf die Gläubigen nehmen wollten. Und im Vers 8, da ging es darum, niemand beraubt euch. Und hier ging es um die Philosophie und den leeren Betrug. Jetzt ist es aber keineswegs so, dass Paulus jetzt nur eine Warnung nach der anderen raushaut und so einfach die Gemeinde oder die Gläubigen einfach entmutigt. Nein, Paulus ist ein weiser Lehrer. Er zeigt den Gläubigen den ganzen Reichtum auf, welches sie in Christus haben. Er ermutigt sie, daran wirklich auch festzuhalten. Und wenn du heute Morgen jetzt hier drin sitzt, von Neuem geboren bist, Christus im Glauben annehmen durftest, so kann ich dir eins mitgeben. So bist du in Christus und Christus ist in dir. Und du bist vollkommen ausgerüstet, zur Fülle gebracht. Es fehlt dir wirklich nichts mehr. Nichts mehr, was dich vor Gott besser machen könnte. Du bist mit Christus gekreuzigt. Du bist mit ihm begraben. Du bist mit ihm auferweckt. Du bist mit ihm lebendig gemacht worden. Alle Schuld ist dir vergeben, nichts, aber auch nichts kann dich mehr anklagen. Und all das dient dazu, dich festzumachen, dich gewiss zu machen, auch gerade im Hinblick auf die Gefahren, mit denen wir heute jetzt zu tun haben. Und deshalb muss Paulus jetzt auch die Kolosser erneut warnen. Und ich möchte den Text heute mal in 3 Punkte einteilen, in 3 Warnungen, welche hier angesprochen werden. Nun, in den Versen 16 und 17, da heißt es, niemand richte euch. Und im Wesentlichen geht es da um jüdische Gesetzlichkeit. In den Versen 18 und 19 heißt es, niemand bringe euch um den Kampfpreis. Dort spielt der Mystizismus und der Okkultismus mit rein. Und Verse 20 bis 23 als 3. Punkt. Warum lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Hier geht es im Wesentlichen um die Askese. Eigentlich ist es wirklich unbegreiflich. Trotzdem der Apostel Paulus uns in Kapitel 1 und 2, den Kolossern und auch uns, Gottes Größe so groß vor Augen stellt, werden wir lau, ruhen uns auf und werden damit und bequem und damit auch irgendwie anfällig für falsche Lehren, obwohl wir eigentlich wissen müssten, dass wir in ihm alles haben, was wir für unser Leben als Christ wirklich brauchen. Zunächst einmal zur Warnung in Vers 16 und 17. Niemand richte euch. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Und diese fünf Dinge, die hier in diesem Vers genannt werden, kennzeichnen im Prinzip das komplette religiöse jüdische System. Und diese Dinge haben aber alles einem gemeinsam. Denn die Anwendung heute ist gesetzlich, materiell und irdisch. Und diese Irrlehrer, die richten hierbei nicht an Haltung von Speisegesetzen zum Beispiel. Bei Speisen denken wir, da werden ja diese fünf Dinge genannt, Speise, Trank und so weiter. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Bei Speisen denken wir zum Beispiel an die Verordnungen über die reinen und unreinen Tiere aus 3. Mose 11, wo vorgeschrieben wurde, was Israel essen durfte und was sie nicht essen durften. Bei Trank haben wir im Alten Testament eigentlich nur eine einzige Anordnung, und da, und zwar diese Anordnung an diesen Nazireer in 4. Mose 6. Der durfte nämlich keinen Wein trinken. Und zu den Festen, da haben die Juden einige Feste, da gehört zum Beispiel das Passa dazu und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die sprechen letztendlich von Golgatha. Das Fest der Erstlingsfrucht weist uns auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus hin. Das Fest der Wochen oder Pfingstfest steht für das Kommen des Heiligen Geistes. Dann schauen wir mal in die Zukunft mit dem Posaunenfest. Und das Posaunenfest, das ist ein Bild für die Sammlung Israels. Der Versöhnungstag schattet der Zeit voraus, wenn ein Überrest Israels Buße tun wird und Jesus als Messias anerkennen wird. Das wird in der Zukunft so sein. Und das Laubhüttenfest zeigt uns Israel, wie es das tausendjährige Reich genießt. Und schließlich haben wir noch ein Fest, das sind die Neumondfeste. Über Neumonde wird auch in der Bibel nur ganz, ganz wenig gesagt. 4. Mose 10, Vers 10 ist eine Stelle, wo vielleicht darauf hinweist. Es ist einfach ein Bild von der Wiedererweckung Israels, also der geistlichen Entwicklung von Israel. Und zuletzt noch in dieser Aufzählung, der genannte Sabbat führt uns zurück zu Gottes Ruhe nach der Schöpfung. Von all den Dingen sagt uns Paulus, so lasst euch von niemand wegen dieser Dinge richten. Denn wenn du in Christus bist, ein Kind Gottes geworden bist, da hat kein Mensch, egal wer das auch sei, hat das Recht, dich zu richten oder dich zu verurteilen. Kein Mensch, aber auch keiner kann dich verklagen, wenn du diese Verordnungen nicht einhältst. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, haben alle diese Verordnungen ein Ende gefunden. Darum kann es auch für heute keine gültige Anwendung dieses Gesetzes auf die Gläubigen in Kolossea und die Gläubigen in unserer heutigen Zeit geben. Nein, dieses kann es nicht. Auch wenn manche Religionsgemeinschaften, wie zum Beispiel die Sieben-Tage-Adventisten, das behaupten, dass man den Sabbat halten muss. Oder die Mormonen zum Beispiel sind der Ansicht, dass man bei ihnen kein Mitglied sein kann, wenn man Tee oder Kaffee trinkt. Aber da brauchen wir gar nicht so weit hinschauen. Auch bei den Katholiken, die durften über Jahrhunderte hinweg ja freitags kein Fleisch essen. Aber ich hole jetzt noch weit aus. Und das Gleiche gilt aber auch, sage ich mal, für Christen, die sich aus Liebe zu Israel oder aus anderen Gründen zum Judentum konvertieren und die ganzen Gebote einhalten wollen. Übrigens, auch ich liebe Israel, weil es ist Gottes auserwählte Volk hier auf Erden, mit welchen er noch einen Plan hat, und diesen Plan wird er hundertprozentig ausführen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und daher, gerade aus diesem Grund, sollten wir natürlich zum Volk Gottes halten, gerade heute, sage ich jetzt mal, wo dieser Antisemitismus wieder aufflammt und dieser Hass gegen die Juden. Und trotzdem, ja, wäre es wahnsinnig und töricht, wieder zu dem zurückzukehren zu wollen, was Christus in Christus am Kreuz zur Wirklichkeit wurde. Für uns ist der Sinn allein darin zu sehen, dieser Vorschriften, dass sie ein Schatten sind. Ein Schatten, so heißt es in Vers 17, sagt Paulus weiter, die doch nur ein Schatten sind der Dinge, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. In einem Spruch heißt es, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und vermutlich wird es aus Kolosser 2, Vers 17 abgeleitete Sprichwort, das wendet man eben halt für Dinge an, die kommen sollen. Auch der Apostel Paulus spricht hier in unserem heutigen Text von solch einem Schatten. Und die Vorschriften des Alten Testaments waren ein Schatten der Wirklichkeit, welcher kommen würde. Und diese Wirklichkeit ist Jesus Christus. Er ist die Erfüllung aller alttestamentlichen Schatten. Auch dieser ganzen Speisegesetze, die wir und Feiertage und so weiter, was wir aufgezählt haben. Er ist die Erfüllung. Er ist unsere wahre Speise. Er ist unser wahrer Trank. Er ist die Erfüllung von all dem, was uns in diesen verschiedenen Festen vorgestellt wird. Und wenn man jetzt den Fehler macht und nur den Schatten anschaut, dann ist es doch irgendwie so, als wenn man zum Beispiel das Foto einer Person anschaut, während die Person im gleichen Raum sich aufhält. Wer sich mit dem Foto begnügt und die Person ignoriert, der weist doch gleichsam auch irgendwo die Person, die in dem Raum ist, ab. Damit sagt man doch irgendwie, ja, die Person, die reicht nicht aus. Ein Schatten hat keine Substanz. Die Substanz, die finden wir allein nur in Jesus Christus. Und das eigentliche Wesen des Christentums steht hier im Gegensatz zu dem Schatten des Judentums. Diese Dinge waren Abbilder der Dinge in den Himmeln. Das können wir nachlesen in Hebräer 8, 5 zum Beispiel und auch in Hebräer 9, Vers 23. Sie haben ihren Wert, ja, und sie waren auch von Gott verordnet und deshalb ja nicht irgendetwas Schlechtes. Nur ihre buchstäbliche Anwendung heute wäre total falsch. Alle diese alttestamentlichen Dinge sind wunderbare Vorbilder, aber eben halt nur Schatten. Und die Wirklichkeit, von diesen Schatten sprechen, ist durch eine Person offenbar geworden, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ich bin einmal in der Woche gerade in so einem Reha-Gymnastik in der VfL Sportwelt und da gucke ich dann immer, was hängt da so an den Wänden, da hängen dann immer solche Weisheitssprüche. Und im einen Spruch heißt es, und der hat mir ganz gut gefallen, schaue immer ins Licht und du wirst die Schatten nicht sehen. Ja, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du den Schatten nicht mehr, dann brauchst du den Schatten nicht mehr. Nachdem Paulus uns jetzt vor dieser jüdischen Gesetzlichkeit gewarnt hat, kommt Paulus in den Versen 18 bis 20 auf eine weitere Warnung zu sprechen. Zweitens, niemand erbringe euch um den Kampfpreis. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und in Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, ja, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Ja, fast eindringlich warnt Paulus jetzt hier die Gläubigen und auch uns. Lasst euch nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Und Paulus vergleicht Christen im Prinzip mit den Läufern und mit den Boxern der Wettkämpfe, Spiele in der Antike. Und die Teilnehmer damals, die unterzogen sich einer strengen Diät und einer großen Disziplin, um diesen Herausforderungen der Wettkämpfe auch gerecht zu werden. Bei den griechischen Spielen zum Beispiel in Korinth wurde der Sieger mit einem aus Tannenzweigen geflochtenen Kranz gekrönt. Und der Sieger in Delphi erhielt einen Lorbeerkranz. Von diesen Spielen vermeidet oder beziehungsweise leitet sich vermutlich auch der Ausdruck ab, auf seinen Lorbeeren ausruhen. Geschwister, als Christen dürfen wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Auch nicht auf vergangene Siege, die wir jetzt errungen haben. Das sind nur Etappensiege, denn den Siegeslohn, den werden wir erstmal bei ihm empfangen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 25 dazu, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, Entschuldigung, wir aber einen unvergänglichen. Und dieser unvergängliche Siegeskranz erfordert unseren ganzen Einsatz. Hier können wir uns nicht einfach zurücklehnen und uns sagen, so jetzt warten wir mal, dass Gott macht. Es geht nicht. Nein, wir sind hier aktiv aufgefordert, in Christus zu leben und auch in ihm zu handeln. Aber ich muss auch dazu sagen, der Kampfpreis, um den es hier geht, nicht, dass es missverstanden ist, der geht hier nicht um die ewige Errettung. Nein, diese Errettung, die steht komplett fest, sondern es geht darum, dass wir von dem, was wir für den Herrn tun können und tun wollen, abgebracht werden und dadurch einfach die Möglichkeit besteht, dass wir dieses Lohnes verlustig werden. Paulus jedenfalls konnte von sich sagen, 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wie schön wäre es doch, wenn wir sowas an unserem Lebensende dann auch noch, vor unserem Lebensende dann auch sagen könnten. In unserem Text, da kann dieser Verlust dieses Kampfpreises durch einen Menschen geschehen, drohen, nämlich indem er sich, so heißt es weiter, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und in sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Paulus ermahnt die Kolosser vor dem Mystizismus und vor dem Okkultismus und vor der falschen Demut. Bevor ich 1983 gläubig wurde, da beschäftigte ich mich so mit so irgendwelchen Neuzeitpropheten und Mystikern, wie zum Beispiel den Jakob Lorber, die Bertha Dude, Swedenborg, Meyerhöfer und so weiter. Ich kann euch sagen, da werden Sachen behauptet, die sind wirklich haarsträubend. Das ist mir eigentlich so im Laufe der Jahre dann so richtig bewusst geworden. Haarsträubend. Aber ich möchte nicht weiter darüber reden. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam. Sie beanspruchen für sich, das Wort Gottes zu sein. Sie haben es selber empfangen, sagen sie, welches ihnen von Gott offenbart worden sein. Und dennoch sind sie kilometerweit von dem entfernt, was die Bibel uns wirklich sagt. Aber wir brauchen jetzt auch gar nicht so weit schauen auf solche Exoten, denn auch die katholische Kirche kennt ganz besonders die Verehrung der Schutzengel und Erzengel und da haben sich im Laufe der Tradition sogar eigene Feste herausgebildet. Am Beispiel, am 2. Oktober eines jedes Jahres begeht die Kirche das Schutzengelfest. Das Schutzengelfest wurde von Papst Clemens X. 1670 für die ganze Kirche eingeführt. Oder am 29. September wird alljährlich das Fest der Erzengel Michael, Gabriel, Raphael gefeiert. Und hört sich das jetzt nicht demütig an, wenn jemand sagt, Gott ist so heilig, ich bin nicht würdig, deshalb werde ich besser nicht direkt zu Gott beten, ich bete lieber zu Engel oder zu Heilige. Klingt das nicht demütig? Aber diese scheinbare Demut ist in Wirklichkeit nichts anderes wie Hochmut. Denn diese Demut, die will doch eins, die will von Menschen bewundert werden. Und uns ist es auch nicht gegeben, Engel anzubeten. Die Engel Gottes, die wollen nicht angebetet werden oder verehrt werden. Und das hat Johannes in der Offenbarung zum Beispiel ganz deutlich auch zu spüren bekommen, als ein Engel dem Johannes Dinge gezeigt hat, unaussprechliche Dinge gezeigt hat, heißt es in Offenbarung 19, Vers 10, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, so merken wir, dass Engel es mit uns zu tun haben und nicht wir jetzt mit Engel zu tun haben. Denn Engel, liebe Gäste und liebe Geschwister, sind Geschöpfe Gottes. Sie sind Diener Gottes. Hebräer 1, 14 sagt zum Beispiel davon, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Und wer die Engel anbetet, der gibt sich dem Mystischen und Okkulten hin. Es ist ein Bereich, ja, in dem dürfen wir einfach nicht vordringen. Es gibt auch noch eine weitere unbiblische Form der Verehrung, und das ist zum Beispiel das Beten zu Maria. Als wäre sie nötig, um den Herrn Jesus oder Gott zu nahen. Das ist keine Demut. Nein, das ist keine Demut, mit der man die Ehre Gottes sucht. Es ist eine falsche Demut und es ist die Verehrung eines Geschöpfes. Gott allein, haben wir doch gelesen, auch jetzt hier, will, wie der Engel zu dem Johannes gesagt hat, Gott allein will angebetet werden und geehrt werden. Und Paulus entlarvt diese Leute, indem er sagt, dass ihre Ideen aus ihrem eigenen verdorbenen Denken hervorkommen, dem Denken des sündigen Fleisches. Und bei alledem setzen diese Verführer andere Dinge oder Personen an den Platz, der alleine normalerweise Christus gebührt. Und Christian Fürchtegott Gellert, das ist ein Liederdichter, hat mal gesagt, wer dem Glauben die Tür versagt, dem steigt der Aberglaube durchs Fenster. Und ich sage euch, wenn Christus allein nicht genügt, ja, wenn wir an ihm als Haupt nicht festhalten, so brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir offen werden für andere Dinge. Und darum, wenn wir als Gläubige nicht aufpassen, an Christus, dem Haupt, festhalten, da sind wir auch nicht gewappnet, nicht in die Fänge solcher okkulten Einflüsse zu geraten. Ich sage jetzt nicht ganz, aber zumindest beeinflusst werden und dass der Friede einfach im Herzen weg ist. Von den Verführern sagt uns Paulus weiter in Vers 19, und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. In meiner vorigen Predigt über den Kolosserbrief haben wir im Kolosser 1, Vers 18 ja so klar gelesen, wer das Haupt ist. Beispielsweise im Kolosser steht natürlich noch in mehreren anderen Stellen drin. Dort heißt es, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und was hier anzumerken ist, es steht ja in diesem Text jetzt, wo Paulus uns sagt, in Vers 19, steht ja jetzt nicht drin, dass diese Verführer unbedingt gegen das Haupt sprechen. Nein, steht da gar nicht drin. Aber sie sprechen auch nicht von dem Haupt oder für den Haupt, um der Wichtigkeit willen an dem Haupt festzuhalten. Nein, das machen sie nicht. Nein, sie richten ihren Blick auf das Geschöpf und geben dem Geschöpf die Ehre, anstatt dem Schöpfer, welcher das Haupt ist. Wir Gläubigen sind alle Glieder dieses Leibes und sind miteinander verbunden. Das sagt uns Römer 12, Vers 5. Sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und alle einzeln untereinander Glieder. Und in diesem geistlichen Leib ist jedes Glied direkt mit dem Haupt verbunden. Alle, ja, alle sind gleichwertig. Ob du jetzt im Stillen, sage ich jetzt mal, für die Geschwister betest oder ob du jetzt irgendwo einen Dienst, einen praktischen Dienst tust oder wenn du das Wort verkündigst, wie ich es heute mache. Wir alle sind an diesem Leib absolut gleichwertig. Und dieser Leib ist durch Gelenke und Bänder miteinander verbunden, so heißt es in diesem Text. Und zu den Aufgaben dieser Bänder und Gelenke gehört einfach das, dass sie den Leib stabilisieren, damit sie ihn zusammenhalten, damit sie ihm Beweglichkeit verschaffen. Und auf diesen geistlichen Leib bezogen lesen wir von diesen Bändern in Kolosser 3, Vers 14, dass die Liebe das Band der Vollkommenheit ist. Und im Epheserbrief lesen wir, dass das Band des Friedens ist. In Epheser 4, Vers 3 heißt es. Und diese beiden Verbindungen, die Liebe untereinander und den Frieden, müssen wir nutzen, ja, müssen wir leben, denn sie unterstützen und halten den Leib letztendlich zusammen. Aber genauso wenig, wie wir jetzt da irgendwo einen großen Einfluss da haben, für unsere Errettung etwas beitragen können, so verhält es sich auch mit dem Wachstum des Leibes. Gott selbst bewirkt den Wachstum. Gott selbst bewirkt den Wachstum, das haben wir ja gelesen. Heranwächst in dem von Gott gewirksten Wachstum. Wir können uns hier in keinster Art und Weise rühmen. Nein, das können wir nicht. Er, Jesus, ist das Haupt. Er ist es, der für uns sorgt. Er ist es, der die Gemeinde letztendlich zusammenhält. Und das sollte uns einfach auch einen Trost geben. Moment. Ja. Paulus kommt jetzt, das Konzept umgedreht, Entschuldigung. Und Paulus kommt jetzt zur letzten Warnung. Und zwar die Verse 20 bis 23. Drittens, da heißt es, warum lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Da heißt es, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Das Wenn, was Paulus jetzt hier verwendet, stellt das Gestorbensein der Kolosser nicht in Frage, sondern er bestätigt es wirklich nur als Tatsache. Ja, ihr Kolosser, ihr Gläubigen, die ihr heute hier drin seid, ihr seid mit Christus gekreuzigt, ihr seid mit ihm begraben. Aber weshalb lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in dieser Welt lebtet? Achtet mal darauf, wie Paulus hier formuliert, weshalb lasst ihr euch? Bei allen bisherigen Warnungen haben wir bisher immer ein Ausrufezeichen gesehen, nämlich niemand verleite euch, niemand beraubt euch, niemand richte euch, niemand bringe euch um den Kampfpreis. Und hier stellt Paulus eine Frage, weshalb lasst ihr euch? Möglicherweise denkt Paulus hier an die Gruppe der Judaisierer, welche von den Kirchenvätern später einmal Ebuiniten genannt worden sind. Und die hatten die Auffassung, dass zum Glauben, also die Gläubige, die zum Glauben an Christus gekommen sind, noch verschiedene jüdische Rituale als verbindliche Normen hinzugefügt werden sollten. Also Beschneidung, Speiseangebote, Feiertage, all das, was wir jetzt auch hier vorher gehört haben. Und einfach die Heidenchristen verurteilt, da sie diese Dinge nicht einhielten. Und es ist möglich, ich sage mal, weil er jetzt hier eine Frage stellt und bei den anderen hat er ein Ausrufezeichen hingehabt, dass diese Gefahr bei den Kolossern vielleicht schon ein wenig Wurzeln hat schlagen können. Was passiert denn, wenn du nicht fest mit dem Haupt verbunden bist und dich jemand verurteilt und sagt, du musst jetzt dies tun oder jenes tun, um vor Gott gerecht zu sein? Und du wirst unsicher vielleicht und glaubst es dann auch noch. Was passiert dann? Nun, es löst zunächst mal Angst aus. Denn mit dem Nichtstun ist ja irgendwie auch eine Strafe verbunden. Angst ist ein starker Antreiber und es ist schon immer so gewesen. Und das betrifft ganz besonders zu bei Gesetzlichkeit, um die es hier heute geht. Gesetzlichkeit ist fast immer mit Angst verbunden. Und die Angst, wenn ich jetzt dieses oder jenes nicht tue, dann straft mich Gott. Oder dann bin ich jetzt nicht gerettet. Oder wenn ich das nicht tue, dann gehöre ich nicht dazu. Und deshalb fängt man dann vielleicht einfach an, bestimmte Dinge zu tun und versucht damit sicherzustellen, dass man von Gott wirklich geliebt ist und auch angenommen ist. Oder gar nur den Menschen zu gefallen versucht, welche einem die Vorwürfe gemacht hat. Aber eigentlich drückt man damit auch eins aus. Was Jesus am Kreuz getan hat, das langt nicht aus. Das langt nicht aus, um gerettet zu werden. Ich muss noch meinen Teil irgendwo damit beitragen, dass er mich am Ende annimmt und ich nicht verloren werde. Nein, die Wurzel von Gesetzlichkeit, liebe Geschwister und liebe Gäste, ist Unglaube. Man sucht letztendlich die Gewissheit, ob man gerettet oder geliebt ist, indem man, was man selbst tut und nicht in dem, was Christus für uns getan hat. Vielleicht ist jetzt einer hier unter uns, der jetzt die ganze Woche vielleicht nicht die Bibel gelesen hat oder vielleicht nur ganz wenig gelesen hat, ich weiß es nicht. Und er hat vielleicht das Gefühl, ja, Gott liebt mich einfach heute weniger, ich merke da nichts. Nun, dann stellt sich wirklich die Frage, wofür liest du die Bibel? Um Gottes Liebe zu verdienen? Oder liest du die Bibel, um ihm nahe zu sein und dich an ihm zu erfreuen? Egal wie diese Woche jetzt auch gelaufen ist, eins darfst du wissen, an Gottes Liebe zu dir hat sich nichts, aber auch definitiv nichts geändert. Christus, der hat alles getan. Ich muss hier nichts mehr hinzufügen. Und Paulus schreibt hier weiter, dass wir diesen Grundsätzen der Welt gestorben sind. Ja, aber was sind jetzt zum Beispiel diese Grundsätze der Welt? Da kann man natürlich vieles sagen. Im Wesentlichen kann man sagen, alles, was letztendlich das Fleisch befriedigt oder solche Prinzipien, wenn du das tust oder nicht tust, dann. Oder ich muss etwas tun, damit ich etwas bekomme. Und so schreibt Paulus weiter in Vers 21 und 22. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen. Man unterwirft sich Satzungen und Vorschriften und gewisse Dinge einfach nicht zu essen und meint damit heiliger zu sein als solche, welche es nicht tun. Und dabei sagt uns Paulus hier in Römer 14, die Verse 2 und 3, ganz klar in Bezug auf das Essen. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Ob wir jetzt essen oder nicht essen, oder ob wir jetzt auf das eine verzichten oder auch nicht verzichten, das kann ja jeder für sich halten, wie er will. Aber eines soll er ganz klar und deutlich wissen: Es macht dich kein bisschen heiliger vor Gott. Kein bisschen. Und wer das jetzt weiter treibt, also sich nicht auf das verlässt, sondern der es weiter treibt, wie es in unserem Text jetzt hier steht, gibt sich gewissermaßen der Askese hin. Und der entschiedenste nach den Herzen der Asketen ist der Kyniker Diogenes gewesen. Der Mann lebte in einer Tonne. Und es war ein fauler, selbstsüchtiger Heide, der am liebsten in der Sonne lag und schlief. Und sein Motto war, es sei göttlich, nichts zu bedürfen und gottähnlich, nur wenig nötig zu haben. Nun, die Bibel sagt uns hier aber ganz klar was ganz anderes. Wenn wir uns nämlich der Askese hingeben, geben wir unserem Leib nicht das, was Gott als Erhalter aller Menschen ihm überhaupt nur geben will. Auf die Speisen bezogen, sagt Paulus zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 17, dass Gott uns alles reichlich zum Genuss dargegeben hat. Ja, ich sage es jetzt mal ganz pauschal, Essen ist biblisch. In der Gemeinschaft zu essen ist etwas Schönes und das hat der Herr Jesus auch im Neuen Testament ja auch immer wieder praktiziert. Auch Martin Luther zum Beispiel war vor seiner Bekehrung ein streng religiöser gewesen und hat ganz verzweifelt an sich gearbeitet, um Gott zu gefallen. Und er hat Heiligkeitsübungen praktiziert in Askese und Selbstkasteiung. Als er aber wirklich den Grundsatz der Rechtfertigung allein aus Glauben erfasst hatte, ist er nie wieder, aber auch nie wieder in diese Verhaltensweise zurückgefallen, weil er die ganze Wertlosigkeit dieses Weges der Askese eigentlich erkannt hatte. Wir denken dann vielleicht auch, ich habe da mal weitergedacht, an die indischen Gurus, die kennt jeder bestimmt so, die sitzen den ganzen Tag da von morgens bis abends und meditieren und entsagen allen. Und die Menschen meinen ja vielleicht ein Stück weit, oh, das sind weise Menschen, weise Männer. Paulus sagt aber dagegen was ganz anderes. Wir lesen dann nämlich weiter im Vers 23 und das ist der letzte Vers für heute. Die freilich einen Schein von Weisheit haben im selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedung des Fleisches dienen. Nun, in der damaligen Kultur, darauf leitet Paulus das wahrscheinlich auch ein Stück weit irgendwie ab, wurde der Leib ja als etwas Minderwertiges angesehen. Nur dem Geist wurde irgendwo eine Bedeutung zugemessen. Das aber entspricht nicht dem biblischen Bild, denn der Leib ist für den Herrn äußerst wertvoll. Denn in dem Gläubigen, in uns, in dir, wo hier drin sitzt, wohnt Christus durch seinen Geist. Und unsere erstorbenen Leiber, wenn wir mal sterben, die werden wegen seines Geistes, in uns wohnendes Geistes, einmal lebendig gemacht werden. Was ist das doch für eine wunderbare Hoffnung? Und gerade deshalb, weil der Leib so kostbar ist für den Herrn, müssen wir ihm auch die von Gott zugedachte Ehre zukommen lassen. Auch, sage ich jetzt mal und ich betone, durch vernünftige Zuführung von Speisen. Wenn wir das nämlich nicht beachten und uns der Askese hingeben, so folgen wir betrügerischen Geistern und den Lehren von Dämonen. Das klingt hart, aber das sage nicht ich, das sagt Paulus zum Beispiel, dem Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen durch Heuchelei von Lügenrednern, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und der Wahrheit und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Kann man es deutlicher sagen, wie der Apostel Paulus jetzt das dem Timotheus sagt? Nun, was können wir jetzt aus dieser Predigt heute mitnehmen? Die Kolosser, bei den Kolossern war es ja so, die beschäftigen sich jetzt nicht etwa mit unmoralischen oder irgendwelchen verwerflichen Dingen, von welchen wir heute überall eigentlich umgeben sind. Nein, die waren wirklich kultiviert und sie beschäftigten sich mit geistlichen Dingen. Und davon gab Paulus ihnen ja auch Zeugnis. Am Kolosser 1 steht es am Anfang ja drin. Sie hatten Glauben und Liebe zu den Geschwistern. Aber die Gefahr war einfach die, dass sie nicht mehr so sehr am Haupt festhielten. Und die Folge war einfach, dass die Beziehung zu ihrem Herrn langsam abflaute. Vielleicht unbemerkt, langsam aber sicher. Und sie weit einfach offen wurden für andere Dinge. Aber trifft es nicht ein Stück weit auf uns gleichermaßen nicht irgendwie zu? Wir leben doch in so einer gottfeindlichen Welt und in einem moralischen Fall. Ja, wenn man da um sich schaut, wenn man die Medien anschaut, dann ist man nah daran zu sagen, es geht nicht schlimmer. Und doch hat Gott uns, ja, den Gläubigen in diese Welt gestellt, damit wir ihm ähnlicher werden und ihn ehren. Und wenn wir hier nicht am Haupt festhalten, ja, so besteht wirklich die Gefahr, dass wir einfach lau werden und Christus nicht mehr das Wichtigste ist. Deswegen will Paulus unseren Blick schärfen und uns zeigen, wie wir diesen Gefahren begegnen sollen. Und dazu schreibt er dann in den nächsten Versen, in Kolosser 1, suchet das, was droben ist. Und das hören wir dann schon in der 9. Predigt zum Kolosserbrief. Wenn Gott will, zum nächsten Mal dann. Amen.